Herzlich willkommen bei Klaus gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, ich freue mich, dass ihr meine Podcast-Folge eingeschaltet habt. Heute mit einem Krimi von Sibyl Quinke. Ich zitiere von ihrer Webseite: Sibyl Quinke ist promovierte Apothekerin einer eigenen Art. Sie vergiftet leidenschaftlich gerne ihre Opfer und dokumentiert das in ihren Regionalkrimis. Die gebürtige Freiburgerin schreibt seit Jahren als freie Mitarbeiterin Artikel für die Bergischen Blätter. Mit der Zeit entstanden auch Märchen und lyrische Texte. Sie hat diverse Preise bei Ausschreibungen gewonnen und geht mit einem Bühnenprogramm auf Tour. Sie ist Mitglied im Literaturkreis ERA e.V., sie war Redaktionsmitglied der Literaturzeitschrift Karussell und ist Mitglied im Schriftstellerverband sowie dem Syndikat und gehört zu den Mörderischen Schwestern. Mehr über Sibyl und ihre Werke findet ihr auf ihrer Webseite sibylquinke.de. Sibyl, S-I-B-Y-L. Und jetzt wünsche ich euch spannende Unterhaltung mit der Geschichte, die uns heute ins 15. Jahrhundert führt. Narrenkappe von Sibyl Quinke. Die Butzenscheiben erlaubten dem letzten Tageslicht auf seinen Schreibplatz zu fallen. Strahlen der untergehenden Sonne fielen durch das große Fenster und ließen die Maserung des Holzes, mit dem der Raum ausgekleidet war, besonders schimmern. Das Licht tanzte auf der Oberfläche, und die Musterung der kleinen, runden Glasscheiben zeichneten eigene Muster auf die Bank, die an der Wand befestigt war. Sie endete am Kamin. Wenn man an kühleren Tagen dort saß, hatte man die Wärme im Rücken. Hermann Schädel ging es gut. Er hatte sich heute seiner Korrespondenz gewidmet. Der Brief an den Freund war fertig. Er nahm die Büchse, streute Sand auf das Papier und klappte das vor ihm liegende, so sorgsam gehütete Buch zu. Aus diesem hatte er ihm eine Rezeptur kopiert, mit der er sein Leiden lindern könnte. Über Jahre hatte er mit sehr viel Fleiß Zubereitungen erfasst und aufgezeichnet, ein Kleinod. Es enthielt nicht nur Arzneien. Hermann Schädel trug alles Nützliche zusammen, nicht nur aus Nürnberg und dem Umland. Auch Erkenntnisse, die ihm fern der Heimat begegneten, sammelte er und schrieb sie nieder. Sein Interesse galt von jeher Mitteln, die kranken Menschen halfen. Einiges davon hatte er bei seinen Universitätsaufenthalten in Leipzig und Padua kennengelernt und erfahren. Oft diskutierte er die Erkenntnisse ausführlich mit seinem Vetter Hartmann, insbesondere wie das ein oder andere zu bewerten sei. Es war seine Leidenschaft, sein Wissen um Heilmittel zu mehren. Hermann Schädel war mit seinem Leben zufrieden. Er hatte als Leibarzt von Friedrich II., Kurfürst von Brandenburg, gearbeitet und eine große Reputation genossen. Viel Respekt brachte man ihm entgegen, aber Nürnberg war nun einmal seine Heimatstadt, und da hatte es ihn vor kurzem wieder hingezogen. Der Abend schickte sich an, die Stadt in eine Dämmerung zu hüllen, als es heftig an der Tür von Hermann Schädel polterte, und zwar in einer Weise, die nur Ungutes verhieß. Der Büttel stand vor der Tür. »Wenn ihr mitkommen wollt?« Kein Gruß, keine Frage. Es war ein Befehl. Dem wollte sich der Hausherr nicht sofort ergeben. »Hat er nicht gelernt, wie er sich zu verhalten hat?« reagierte Hermann Schädel forsch.
»Der Schultheiß persönlich schickt mich. Seinen Diensten werdet ihr euch nicht verweigern.«
»Um welche Dienste fragt er an?« Ohne sich genauer auszudrücken, wiederholte der unerwartete Besucher seine Forderung.
»Ihr möchtet euch sofort zum Haus des Herrn Ambrosius Kellermann begeben, das in der Karolinenstraße.«
Hermann Schädel griff nach seinen Utensilien, die er für Notfälle bereithielt. Er rief nach Marthe, seiner Magd. Sie sollte den Koffer tragen und ihn begleiten. Sodann folgte er den Häschern. Marthe war stolz auf ihren Herrn. Gut und stattlich sah er aus, der Hermann Schädel. Ihr Herr kleidete sich vornehm. Heute trug er über seine Kotte seine blau gefärbte Zucchini, diesen Überrock aus edlem Tuch und Seidenbesatz. Die Ärmel fielen in Streifen vom Ellbogen hinunter zu den gepflegten Händen. Allerdings versteckte der überweite Mantel die filigranen Verzierungen. Um seinen Leib hatte er einen fein gearbeiteten Brokatgürtel gebunden, an dem Dusings hingen. In einer dieser Taschen steckte seine Geldkatze. Mit dem Gürtel konnte er den Rock bis zu den Knien hochziehen, damit er beim Gang durch die Straßen nicht beschmutzt würde. Unter seinen Pullins, seinen Schnabelschuhen, hatte er Trippen aus Holz geschnallt. Heute war Markttag gewesen, und noch immer bevölkerten nicht nur Einwohner von Nürnberg die Stadt. Zahlreiche Menschen aus dem Umland hatten den Weg in das Handelszentrum gefunden. So lag besonders viel Unrat in den Straßen. Hermann Schädel griff an den Seiten zusätzlich nach seinem Rock, um ihn hochzulupfen. Zertrampelte Pferdeäpfel, Abfall und der sonstige Schmutz, der sich in den Straßen befand, waren ihm ein Greuel und strapazierten außerdem die seidenen Schnabelschuhe. Und jetzt, bei der Eile, schienen die oberschenkellangen Beinlinge wieder zu rutschen. Das merkte Martha an seinem Gang. Ja, ihr Herr war vornehm. Und als solcher war er glatt rasiert und trug sein Haar schulterlang offen. Rasch folgten sie den Häschern, Marthe mit dem Koffer in gebührendem Abstand, wie es sich für ihren Stand gehörte. Ihre Trippen, ihr hölzernes Schuhwerk, klackerten manchmal über das feuchte Pflaster, doch meist wurde der Klang wieder dumpf, wenn zu viel Abfall oder Fäkalien den Boden bedeckte. Der Büttel legte ein Tempo vor, dem Schädel kaum folgen konnte. Er war inzwischen betagt und konnte den jungen Menschen nur noch mit Anstrengung folgen. Auch Marthe hatte ihre Last, den Männern zu folgen. Sie trug ebenfalls eine Kotte, jedoch aus Nessel und den Surcot aus Leinen. Die Trippen passten ihr gut, so daß sie mit ihnen sehr rasch gehen, ja fast laufen konnte. Nur ihre Hände waren nicht mehr frei, um das große braune Wolltuch, was noch von ihrer Großmutter stammte, fest um ihre Schultern zu halten. Es war ein Kampf mit ihren Röcken, dem Koffer und dem Tuch. Ihr Zopf flog nur noch nach hinten, und sie ging, nein, sie lief ihnen rasch hinterher. Ihr Weg führte sie über die Barfüßerbrücke und schließlich in die Karolinenstraße. Schon bald hatten sie das Haus des Ambrosius und Balduin Kellermann erreicht, den zwei Brüdern, die erfolgreich einen Tuchhandel betrieben. Der älteste der Häscher klopfte heftig an der Tür. Sie wurde umgehend geöffnet. Ohne einen Gruß traten sie ein und gingen direkt in die Wohnstube. Dort war er aufgebahrt, der Balduin Kellermann, der jüngere der beiden. Im Hintergrund, im Dunkeln, nahm Schädel die Frau von Ambrosius, dem älteren der Brüder, wahr. Sie wiegte ein Kleinkind auf dem Schoß. Schädel blickte auf den Leichnam und kam sofort zur Sache. »Was soll ich hier? Der Mann ist tot. Um das festzustellen, braucht er keinen Arzt. Gestern war der Balduin noch völlig gesund, heute ist er tot. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Könnt ihr beantworten, ob er vergiftet wurde?«
Marthe stellte den Notfallkoffer ab und zog sich in die Küche zurück und weiter in den kleinen Garten, der sich an das Haus anschloss. Inzwischen waren auch Nachbarn in die Stube gedrungen. Der Todesfall hatte sich schnell herumgesprochen und die Neugierde war groß. Schädel fragte in die Runde: »Wie habt ihr den Tuchhändler erlebt?« Mit dieser einen Frage löste der Arzt ein Stimmengewirr aus. Jeder hatte etwas zu sagen.
»Oh, dem war kalt. Dauernd hat er gestöhnt, ihm würde Eiswasser durch den Körper laufen.«
»Ha, der kam doch gar nicht mehr von der Latrine runter.«
»Gebrüllt hat er. In seinen Bauch hätte sich ein gefräßiges Tier eingenistet.«
»Nervös und aufgeregt war er.«
Ja, »klar, er wollte zu seinen Liebsten.«
»Er hat nach Wein gefragt, um die Ameisen wegzuspülen.«
»Nein, der hat sich die Ohren gehalten. Dann hat er geschrien: Warum ist alles so grün-gelb hier?«
Alle redeten durcheinander. Schädel hatte Schwierigkeiten, alles aufzunehmen, denn aus den Beschreibungen könnte er vielleicht seine Schlüsse ziehen. Frau Ambrosius Kellermann saß immer noch in der Wohnstube. An sie wandte sich Hermann Schädel. Er hatte gelernt, dass die Frauen gute Beobachterinnen waren. Manchmal wussten sie mehr, als es zunächst den Anschein hatte. Deshalb fragte er sie: »Und, Frau, wie habt ihr euren Schwager gestern erlebt?« Die Frau des Tuchhändlers richtete sich auf und strich mit den Händen ihre Schürze glatt. Der kleine Sohn lief in den Garten. Sie holte tief Luft. Sie war es nicht gewohnt, von einem Herrn angesprochen zu werden.
»Ich kann es gar nicht sagen. Er hat sich herausgeputzt. Er hat sein neues Gewand angezogen. Alles musste neu sein, sogar sein Unterkleid. Dazu die feinen Lederhandschuhe aus Ziegenleder. Auch die hatte er ganz neu erworben. Er wollte sich auf den Weg machen, um die Hand seiner Liebsten, der Tochter des Patriziers Eberling, anzuhalten. Doch dann überfielen ihn Krämpfe. Er schrie. Es musste schmerzhaft gewesen sein. Seine Gedärme erlaubten ihm keine Ruhe. Erst hat er gesagt, dass er taube Finger habe, und dann, es würden Ameisen über seinen Körper laufen. Er hat sich so aufgeregt. Und dann wurde ihm übel, und er litt unter heftigem Durchfall, so dass er vom Abort überhaupt nicht mehr herunterkam. Schließlich plagten ihn Krämpfe, und zwar so sehr, dass er schrie. Deshalb haben die Nachbarn nach dem Büttel gerufen, und dann bewegte er sich nicht mehr. Er blickte uns nur noch starr an, und dann hörte er auf zu atmen. Mein Mann hat ihn ausgezogen, und wir haben ihn hier aufgebahrt. Dieses schöne Tuch, diese neue Kleidung und diese wunderbaren Handschuhe, hier liegt noch alles auf dem Schemel.« Die Bedeutung dieser Beschreibungen wollte sich Hermann Schädel nicht erschließen. Es war sehr merkwürdig. Er hatte in seinem langen Leben als Medikus schon vieles gesehen. Krankheiten, die die Betroffenen rasch hinrafften. Doch das geschah nur, wenn ein Fluch über einen Landstrich hinwegzog und die Hälfte der Bevölkerung ausrottete. Dann waren immer viele Menschen betroffen, bis ein Arzt gerufen wurde. Doch hier schien es ein Einzelfall zu sein. Hermann Schädel schaute sich den Toten genau an. Er stellte nichts Auffälliges fest. Er öffnete sein Totenhemd. Auch die Haut zeigte keine Blessuren, schon gar keine, die einen Tod hätten erklären können. Balduin Kellermann sah friedlich aus. Für einen plötzlichen Herzschlag war er einfach zu jung. Während er sich noch intensiv mit der Leichenschau befasste, betraten Marthe und das Kleinkind den Raum. Der kleine Sohn hatte von dem Unglück im Hause Kellermann nichts mitbekommen. Er war viel zu jung, um irgendetwas zu begreifen. Mit tapsigen Schritten bewegte er sich auf den Schemel zu, auf dem die Kleidung des Toten so sorgsam gestapelt lag, und griff neugierig nach den Handschuhen. Ein Spielzeug? Ein so feines Leder! Es ist so schön anzufassen! Er nahm es und steckte es sofort in den Mund und lutschte daran.
In der Aufregung nahm niemand diese Szene wahr. Im Gegenteil, der Kleine war beschäftigt. Er blieb ruhig und forderte keine Aufmerksamkeit, die ihm im Moment sowieso niemand schenken wollte, bis Ambrosius Kellermann seinen Sohn wahrnahm. Er sprang hinzu und riss dem Kind die Handschuhe aus der Hand. Der Kleine fing sofort an zu plärren. Diese merkwürdige Szene betrachtete Schädel sehr genau. Der Vater riss die Augen auf und begann heftig zu atmen. Zu auffällig war sein Verhalten, so dass Schädel ebenfalls nach dem Handschuh griff. Was hatten diese an sich?
»Die sind viel zu wertvoll, als dass so ein Kind daran rumlutscht«, erklärte der Hausherr.
Diese Antwort war Hermann Schädel für die heftige Reaktion des Tuchhändlers zu lahm. Er griff nach demselben, hielt ihn an die Nase und roch daran. Er konnte nichts Ungewöhnliches feststellen. Er rieb das Leder zwischen seinen Fingern und zog den Handschuh über seine Hand. Kurz darauf verspürte er ein dumpfes, taubes Gefühl an seinen Fingern und gleichzeitig so ein Ameisenkribbeln. Er zog den Handschuh wieder aus, gab ihn dem Hausherrn zurück und meinte:
»Mein Beileid, ich konnte nichts Ungewöhnliches an der Leiche feststellen. Es tut mir leid um Ihren Bruder. Wie wird nun die Zukunft im Hause Kellermann aussehen?«
»Ich werde unser Geschäft alleine weiterführen. Mein Bruder ist nun nicht mehr, und er ist nicht verheiratet. Insofern brauchen wir uns um keine Witwe oder seine Kinder kümmern.«
Noch während Schädel mit dem Tuchhändler sprach, begannen Glocken zu läuten.
»Die Totenglocken, die Totenglocken, sie bringen den Tod in unser Haus. Der Schnitter kommt«,
kreinte die Hausfrau.
»Frau Kellermann, das ist die Laurentia, die neue Glocke aus dem Südturm der Lorenzkirche. Der Klang ist noch ungewohnt.«
Die Anwesenden bekreuzigten sich. Schädel rief nach Marthe und sie verließen das unglückliche Haus. Auf dem Heimweg erzählte ihm die Magd:
»Mein Herr, Sie kennen doch dieses blaue Narrenkraut. Davon hatte der Kellermann ganz viel im Garten. Die Blüten haben mir immer so gut gefallen. Sie sahen immer wie kleine Mützen für Kobolde aus. Doch jetzt war es weggeschnitten. Schade, diese Blumen haben mich immer so angelacht.«
Zunächst gab Schädel auf diese Mitteilung nichts. Er nahm sie gar nicht richtig wahr. Zu sehr waren seine Gedanken bei den Handschuhen, die ihm so ein taubes Gefühl und Ameisenlaufen an den Händen verursacht hatten. Er wusste, dass das der Schlüssel des Rätsels Lösung war. Er fand nur das Schloss noch nicht. Es war inzwischen dunkel geworden. Dennoch setzte er sich noch in den Garten hinter seinem Haus, trank einen Schoppen Frankenwein und grübelte. Doch Entspannung war ihm nicht vergönnt. Schon wieder polterte es an seiner Tür. Erneut wurde er in das Haus Kellermann gerufen. Das Kleinkind, was heute noch fröhlich durch den Raum tapste, lag krank in den Armen der Mutter. Seine Beine waren lahm geworden, es schrie und zwischendurch wimmerte es nur noch. Durchfall und Erbrechen quälten es gleichzeitig. Ambrosius Kellermann stand mit entsetztem Gesicht daneben. Die Augen quollen aus seinem weißen und schweißüberzogenen Gesicht hervor. Schädel fühlte, dass Ambrosius Kellermann genau wusste, was hier passiert war, doch Angst gebot ihm zu schweigen. Der Sohn hing inzwischen leblos in den Armen seiner Mutter. Nur noch die Augen waren aufgerissen und starrten ihn an, bis auch diese nicht mehr reagierten. Hermann Schädel konnte nicht mehr helfen. Er stellte nur noch den Tod des Kindes fest. Die Mutter stieß einen Schrei aus. Es war ihr bisher einziges Kind, das sie dem Herrgott übergeben musste.
»Der Schnitter ist da! Ich habe es gesagt! Der Schnitter ist da! Jagt ihn fort!«
kreischte sie in einem fort. Ambrosius Kellermann saß starr daneben und rührte sich nicht. Hermann Schädel versuchte eine geistige Hilfestellung.
»Gute Frau, Herr Ambrosius Kellermann, lasst uns beten. Vater unser im Himmel.«
Als sie das Kreuzzeichen geschlagen hatten, verabschiedete sich Schädel und forderte sie auf, den Pfarrer zu rufen. Schädel schritt langsam und in Gedanken versunken nach Hause. Diese Merkwürdigkeiten. Da starb erst der Bruder, kurz bevor er sich ehelichen wollte. Beide Brüder verband ein florierendes Tuchgeschäft. Dieser merkwürdige Handschuh, der Ameisenlaufen und Taubheitsgefühle auslöste, obwohl er ihn nur sehr kurz angefasst hatte, und dann starb das Kleinkind, nachdem es daran gelutscht hatte. Irgendwo hatte er darüber gelesen. Er musste nachdenken. Er nahm diesen schweren Gedanken mit ins Bett. Hermann Schädel erhoffte sich Schlaf, doch er wollte sich nicht einstellen. Zu sehr kreisten seine Gedanken über die Geschehnisse des Tages. Es dauerte, bis er in einen kurzen, unruhigen Schlaf fiel. Im Traum begegnete ihm Marthe mit einem Strauß ihrer geliebten Narrenkappen und führte ihn in seine Bibliothek. Schlagartig war er hellwach. Genau, das war der Punkt. Hatte er in Padua nicht einmal einen Akonitintoten gesehen? An ihm waren äußerlich auch keine Zeichen eines Totenkampfes festzustellen. Balduin Kellermann erinnerte Schädel an ihn, und er hatte es auch gelesen. Ovid berichtete, dass die Römer die Narrenkappe, Napelnkraut oder Eisenhut, wie die Pflanze auch gerne genannt wurde, verwendeten, um unliebsame Zeitgenossen ins Jenseits zu befördern. Beliebt war ein Sud aus diesen Pflanzen, mit dem der Meuchelmörder die Kleidungsstücke oder auch Handschuhe tränkte. Manchmal präparierte der heimtückische Zeitgenosse das Kopfkissen des Opfers und der Betroffene starb unter Qualen. Ja, das passte. Ambrosius Kellermann war Opfer seiner Habgier geworden. Sein Bruder war dabei, sich zu ehelichen. Der Erlös aus dem Tuchhandel sollte bald zwei Familien ernähren. Nicht nur eine weitere Frau, bald hätten sich auch Kinder eingestellt, wäre in den gemeinsamen Haushalt eingezogen. Balduin ließ sich die Frau nicht ausreden, und so musste Ambrosius handeln. Er war nicht gewillt, seinen Reichtum zu teilen. So langsam zeichnete sich für Schädel ein klares Bild. Ambrosius war Sklave seiner Habsucht geworden. Er hatte die Kleidung seines Bruders mit dem Sud aus der Narrenkappe behandelt. Sein Bruder war tot. Er hatte sein Ziel erreicht. Nicht geplant war das Unglück mit seinem kleinen Sohn, der sich am Lederhandschuh vergiftet hatte. Der Herrgott hatte gerichtet. Sie hörten Narrenkappe von Sibyl Quinke, gelesen von Klaus Neubauer. Hermann Schädel, 1410 bis 1485, entstammte einer Nürnberger Kaufmannsfamilie. Besuch der Universität Leipzig und Padua, damals eine Hochburg des Wissens. Er war Leibarzt in den Diensten Kaiser Friedrichs II. Von Brandenburg. Später wechselte er nach Augsburg als Stadtarzt und 1467 wurde Schädel vom Rat seiner Vaterstadt als Stadtarzt nach Nürnberg zurückberufen. Sein Handeln war von humanistischem Gedankengut geprägt. Von ihm sind zahlreiche Rezeptbücher überliefert, zum Teil von ihm selbst geschrieben. Dieses Wissen war nicht nur vornehmen Herrschaften vorbehalten, er nutzte es auch, um einfachen Menschen zu helfen. Seine Leidenschaft galt unter anderem Büchern. Er baute eine umfangreiche Bibliothek auf. Er ist Vetter von Hartmut Schädel, dem Verfasser der Schädelschen Weltchronik. Diese Geschichte wurde veröffentlicht in der Anthologie Dürer und die Fratzen des Teufels, Herausgeberin Brigitte Lamberts. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, geht doch vielleicht auf meine Webseite klausgesprochen.de und schreibt in dem Beitrag einen kleinen Kommentar. Würde mich freuen. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bis dann. Ciao. Eine Produktion des Podcasts klausgesprochen.de